Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Schweizer Filmemacher Peter Luisi hat sein Talent schon ein paar Mal unter Beweis gestellt mit Komödien wie Verflixt verliebt und mit der Drehbuchmitarbeit bei Freddy Mures Vitus. Sein neuer, eigener Film Der Sandmann hat seine Wurzeln dort, wo das hiesige Filmschaffen sie eher selten schlägt. Im urbanen Raum, in der literarischen Romantik und beim wörtlich Wunderbaren. Regisseur und Drehbuchautor Peter Luisi ist nun zu Gast bei Michael Sennhauser, zusammen mit seiner Hauptdarstellerin Irene Brücker, alias Fräulein da Capo.
Benno war mal ein musikalisches Wunderkind, ein Komponist und Dirigent. Aber irgendwo geriet seine Karriere ins Stocken, und nun arbeitet er eher lustlos bei einem Briefmarkenhändler.
Grüezi.
Können Sie mir bitte sagen, wie viel die Sammlung wert hat?
Mein Vater ist verschwunden und ich habe sie von ihm geerbt.
Du hast jetzt nicht so viel brauchbar. Das kann ich mir so vielleicht 500 Franken geben.
Wollen Sie mich verarschen? Ich meine, das war ein leidenschaftlicher Sammler.
Das ist kein Problem, wenn Sie es nicht verkaufen. Also wir brauchen es nicht.
Während Bennos Tage eher langweilig verlaufen, sind seine Nächte eine Tortur. Denn da übt im Café unter seiner Wohnung die hartnäckige Serviererin Sandra für ihre Karriere als Einfrau-Orchester. Nacht für Nacht geht Benno reklamieren und die beiden sind sich spinnefein.
Nein, zu!
Was wollt mir, hä? Du, deine imaginäre Zuhörerschaft, oder was?
Oder Ohrenstöpsel, wenn es dir nicht passt.
Am Mann, ey, wie oft sollst du noch sagen, Ohren mit in der Nacht schnaufen?
Aber dann ändert sich Bennos Leben schlagartig. Er beginnt heftig zu träumen und in seinen Träumen sind er und die singende Sandra ein Liebespaar. Und wenn Benno aufwacht, ist seine Bettwäsche voller Sand. Schließlich rieselt ihm der Sand auch tagsüber aus den Kleidern, bis sogar sein Chef im Briefmarkenladen etwas bemerkt.
Da rieselt etwas. Ich
höre nichts.
Doch, ich spinne doch nicht. Ich höre es ganz genau. Es kommt von dir.
Was, wie meinst du das?
Du rieselst?
Nein, sicher, ich riesle nicht.
Du rieselst?
Nein.
Benno geht erst zum Arzt und dann zum Psychologen. Aber schließlich muss er sich und seiner besorgten Freundin eingestehen.
Schatz, ich verliere Sand. Und wenn man dran schmeckt, dann schlaft man ein.
Freundin Patricia ergreift die Flucht und nun bleibt Benno nichts anderes übrig, als sich mit der verhassten Sandra zusammenzusetzen und mit ihr gemeinsam in ihren immer synchroner werdenden Träumen nach einer Erklärung für sein Problem zu suchen. Eine fantastische Geschichte in einem fantastischen Umfeld, eher ungewöhnlich für einen Schweizer Film. Herzlich willkommen, Irene Brücker. Herzlich willkommen, Peter Luisi.
Hallo.
Ein Schweizer Film, der hauptsächlich in der Stadt spielt, schon das ist ungewöhnlich. Die meisten Schweizer Spielfilme der letzten Jahre haben sich irgendwie aufs Land bemüht, vor allem die Fernsehfilme. Das Stadtsetting, war das von Anfang an klar für Sie, Peter Luisi?
Ja, mir gefällt, es ist ja so ein Altstadtsetting und ich finde, es ist extrem charmant, das in einem Film zu zeigen und ich finde, das wird eigentlich zu wenig gezeigt. Aber es ist auch absichtlich so, dass es nicht Zürich sein muss, sondern dass es einfach so einen Altstadtcharme hat, der dann im Film mitspielt.
Die Konzerthalle, das ist ja das Rathaus Bern, wenn ich das richtig gesehen habe.
Winterthur.
Ja. Und sonst Dreharbeiten, wo in verschiedenen Städten gedreht?
Total nur in Zürich und sonst, dann in Italien noch ein bisschen, ja.
Und wie war das für Sie? Sie sind ja, zumindest Ihre Bühnenpersönlichkeit, Irene Brücker, ist Willisauerin.
Genau.
Wie war das nun, plötzlich eine Stadtfrau zu spielen in einer Großstadt?
Ja, schon ungewohnt, aber schlussendlich, ich lebe auf dem Land, aber ich bin auch oft in der Stadt. Also es war für mich jetzt nicht, es war einzig halt viel Weg zu machen. Das war so der große Punkt für mich.
Das Erstaunliche ist ja, die Figur, die Sie im Film spielen, die passt perfekt zu Ihrer Bühnenpersönlichkeit, wie wir sie jetzt kennen, vor allem als Jacopo Müller, also das Fräulein da Capo, das Einfrauorchester. Das war ja nicht immer so. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Peter Luisi, war das Drehbuch ursprünglich mal anders, auch für andere Schauspieler geschrieben. Oder war die weibliche Rolle immer ein Einfrauorchester?
Nein, die weibliche Rolle war eigentlich, also es geht darum, dass sie möchte Sängerin werden. Sie möchte eigentlich eben Musik machen, Kunst machen und wird, das geht's. Aber das passt natürlich perfekt jetzt mit dem Fräulein da Capo, mit der Irene. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dass das anders sein könnte, dann könnte das nicht anders sein, es muss so sein.
Das ist ja eigentlich auch immer das Zeichen für einen gelungenen Film, wenn man es sich nachher nicht mehr anders vorstellen kann. Trotzdem braucht es wahrscheinlich etwas Mut, die eigene Bühnenpersönlichkeit, die man geschaffen hat, so hinzustellen in einem Film, von dem man nie weiß, ob er gelingt oder nicht. Es ist ein gewisses Risiko da, weil die Bühnenpersönlichkeit haben Sie sich ja erschaffen, Frau Brücker, und die muss dann funktionieren, auch im Film und auch danach noch. Waren Sie sich des Risikos bewusst, dass Sie möglicherweise Ihre ganze Kunstfigur aufs Spiel setzen mit diesem Film?
Ich will nicht sagen, dass ich die Kunstfigur aufs Spiel gesetzt habe. Es ist mehr so, dass meine Kunstfigur halt da auch mitspielt. Aber die Figur, die dann im Film eigentlich in diese Kunst macht, ist ja dann wieder jemand anders. Also es ist wie so um zwei Ecken herum halt. Ich finde, schlussendlich passt es gut und no risk, no fun.
Genau. Das ist ein Motto, das man gerne hören würde, viel häufiger in der Schweiz, weil man das Gefühl hat, viele der Filme, die hier entstehen, riskieren eben zu wenig. Aber Sie haben eigentlich immer alles riskiert, Peter Luisi. Sie haben mit Love Made Easy, mit Verflixt verliebt, möglicherweise auch mit Vitus, wo Sie das Drehbuch mitgeschrieben haben, eigentlich alles auf eine Karte gesetzt für ein, zwei Jahre Ihres Lebens, oder?
Ja, also ich finde, dass so no risk, no fun, no success, würde ich hinzufügen. Ich würde es immer sagen, man sagt, also wer wagt, gewinnt. Das stimmt eigentlich nicht. Aber wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts. Das stimmt auf jeden Fall.
Mit und, Sicherheit, ja.
Ich finde, das gehört dazu, dass man mutig ist in der Kunst und dass man auch gewillt ist, also die Möglichkeit auf sich nimmt, dass es auch schief gehen kann. Und nur wenn man das irgendwie den Mut hat, wie jetzt Irene auch bewiesen hat, was extrem... Die Leute verstehen nicht, wie schwierig das ist, in einem Film mitzuspielen. Also, dass sie das so gut gemacht hat, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist ganz was Schwieriges.
Nun ist schon die Grundidee des Films ziemlich irre. Also, ein Mann verliert Sand, er löst sich auf und es dauert eine Weile, bis er und das Publikum merkt, womit das zusammenhängen könnte. Also, das darf man, glaube ich, verraten. Wenn er nicht die Wahrheit sagt, dann zerrieselt er langsam und damit wird wunderbar gespielt. Das ist ein Motiv, das man kennt, zum Beispiel von Pinocchio, dessen Nase immer länger wird, wenn er lügt. Ist eine neue Umsetzung. Gleichzeitig ist das aber ein klassisches Motiv, nur schon der Titel, der Sandmann. Wie weit haben Sie sich da bedient bei E.T.A. Hoffmann und der Sandmann-Figur, bei der Schauerromantik, bei diesen Figuren?
Ich kannte das eigentlich nicht, aber ich bin natürlich beeinflusst von alledem, vom Pinocchio, vom Sandmännchen, von was man so gelernt hat und gelesen hat. Und das hat sicher alles mit eingeflossen. Aber ich habe das nicht irgendwie konkret mich an etwas orientiert.
Wenn man die Parallelen nun zusammenstellt, dann ist es trotzdem verblüffend. Also die Hauptfigur, der Benno, der ist ein gescheiterter Dirigent und Komponist, ein Musiker. Ein Kapellmeister, könnte man auch sagen. Er läuft im Film auch mit einem seidenen Halstuch herum und wirkt so ein bisschen wie der Kapellmeister Kreisler, eine der alter Ego-Figuren von E.T.A. Hoffmann. Das heißt, plötzlich sind die Bilder alle da. Ist das Zufall? Ist das einfach so entstanden während des Entwerfens?
Das ist Zufall, also mit dem E.T.A. Hoffmann, das ist alles Zufall. Ich bin dann auch erstaunt gewesen, als ich dann nachher das dachte, oh, das muss ich jetzt aber lesen und so nachhoffe darf. Und dann dachte ich, das ist natürlich schon was ganz, ganz anderes, aber trotzdem hat das viele Parallelen, ja.
Ich glaube, das hilft einem ja auch, weil die vielen Motivstränge, die durcheinanderlaufen, schon ziemlich komplex sind. Also einerseits, Benno verliert Sand. Das ist einmal die Tatsache, davon geht es aus. Nun ist der Sand aber auch noch einschläfernd, wie man das vom Sandmännchen kennt. Dann gibt es eine zweite Ebene, nämlich die Traumebene. Und das Fräulein da Capo und der Benno, die begegnen sich nicht nur im Traum, die sind im Traum sogar Liebende, obwohl sie sich in Wirklichkeit nicht ausstehen können, zumindest am Anfang des Films. Wenn man so etwas angeht für ein Drehbuch, mussten Sie sich Skizzen machen, um die Ebenen auseinanderzuhalten, oder haben Sie es nachträglich komplizierter gemacht? Es ist schwierig, das im Rückblick anzusehen. Wie dröselt man so etwas auf, damit die Konstruktion funktioniert?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde es, das ist ziemlich komplex eigentlich, und ich bin eigentlich ziemlich stolz darauf als Filmemacher, dass es eben eigentlich allen, die verstehen das und gehen auch mit dieser komplexen Geschichte mit. Eben auch viele denken dann, ja, der Film ist eigentlich weniger kompliziert, als ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Wenn man das irgendwie da hört, ist auch ein bisschen weniger schräg und skurril. Es ist einfach, die verliert Sand und ja, nu, ist halt so. Und ja, wie man das dann irgendwie in eine Geschichte packt, ist halt das, muss man sich vorstellen können, als wie man dann als Zuschauer diese Geschichte erlebt.
Ich habe den Film jetzt mehrfach gesehen und habe gestaunt, mit welcher Leichtigkeit die meisten Leute einfach begreifen, was gemeint ist. Das funktioniert also wirklich sehr schön. In der Regel fällt man einfach auf die Lösung, die intendiert ist. Aber wie war das für Sie beim Lesen des Drehbuchs, Irene Brücker? Ich meine, da haben Sie sich mal gefragt, wie soll man das hinkriegen?
Das habe ich mich wirklich gefragt, weil ich fand auch die Geschichte an sich hat mich sehr fasziniert, weil ich fand, das ist eine wirklich eine tolle, schräge Story. Aber schlussendlich habe ich mich dann schon auch gefragt, wie man das umsetzen will. Wenn man an den Dreharbeiten ist, dann arbeitet man ja nicht chronologisch, man verliert irgendwann den Überblick, und ich war dann, als ich dann den Film das erste Mal sah, war ich dann schon sehr überrascht von der Wirkung und wie man ihm das einfach auch abkauft. Er verliert jetzt halt Sand, das ist ein legitimes Problem, zum Glück seins, aber es ist nun mal so, und er geht dann damit um in einer Selbstverständlichkeit, die ich, als ich das Drehbuch las, mir wirklich nicht vorstellen konnte.
Wie haben Sie gedreht? Also die Traumsequenzen, die spielen ja in den Ferien irgendwo in Italien wahrscheinlich. Haben Sie die vor den anderen gedreht?
Nein, ganz zuletzt haben wir das, sind wir nach Italien, nach Elba, und haben das gedreht.
Ja. Das heißt, der Traum kommt danach. Das macht es auch nicht einfacher, sich vorzustellen, wie die beiden Figuren interagieren. Und dann gibt es ja all diese peinlichen Momente, in denen das Fräulein da Capo von Beno beleidigt wird, also richtig gehend massiv und zutiefst. Also der ist dermaßen ekelhaft mit ihr, dass andere Leute wahrscheinlich nicht einfach stumm einstecken würden. Es dauert bei ihr relativ lang, bis sie zurückgibt auch.
Bist du das arrogantes Arschloch?
Und was bist denn du? Ich bin die arm kreativ Künstlerin oder was? Du, ich sag dir jetzt mal etwas. Du bist talentfrei, bist an Arsch runter. Du schnallst es nicht. Du bist fett, faul, dumm und du bist hässlich wie die Nacht.
Mussten Sie sich da zurückhalten? Ich habe das Gefühl, Ihr Naturell wäre wahrscheinlich viel gerechter gewesen.
Zum Glück wusste ich ja, dass er das nicht wirklich so meint, obwohl er natürlich schon sehr gut spielt. Also es macht einen schon Angst, wenn er einen dann so angreift, so massiv. Aber nein, damit kann man gut umgehen. Das ist schon...
Und dann kommt ja noch die zweite Ebene dazu. Also im Prinzip mussten Sie ja nicht sich selber verteidigen gegen diese Vorwürfe und Anwürfe, sondern Ihre Figur, Ihre eigene Kreation, richtig, das Fräulein da Capo. Und ich denke, das liegt einem dann schon noch einmal am Herzen, oder?
ja, man wehrt sich dann umso lieber, wenn man dann mal darf.
Beschützerinstinkte sich selbst gegenüber, das ist schon fast wieder ein neuer Film. Es gab aber natürlich auch noch andere Probleme, nehme ich einmal an. Also es gibt die technischen Probleme. Dieser Benno, der wohnt ja im ersten Stock und der verliert dermaßen viel Sand im Verlauf des Films, dass er wirklich im Sand fast zu ersticken droht. Das heißt, da liegen am Schluss etwa 2 Meter Sand in der Wohnung, wo er drinsteckt. Das kann man nicht wirklich drehen in einer normalen Wohnung. Also 2 Meter Sand auf dieser Fläche, das wären etliche Tonnen, das hält kein Haus aus. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist die Magie des Films. Wir haben das natürlich, wir haben dann leider ausgerechnet, dass wenn da nur wenig Sand liegt, dann stürzt es ein. Dann haben wir das gestützt von unten. Ja, ich will das gar nicht verraten.
Und im Sand drehen, das ist ja wahrscheinlich fast so schlimm wie eine Strandkomödie drehen. Da knirscht abends einfach alles. Mhm. Wird man denn wieder los oder warten Sie damit bis nach den Dreharbeiten?
Also ich weiß nicht, wie es Benno ging, er war ja da, Fabian, er war ja da wesentlich mehr mit dem Sand konfrontiert, aber ich die ich ja eigentlich nicht wahnsinnig viel mit dem Sand zu tun hatte, hatte dann schlussendlich doch eine Sandschicht am Trommelfell, die mich dann gestört hat beim Sprechen, beim Singen, weil das knirschte in den Ohren und ich kriegte das nicht raus. Ging dann zu meinem Hausarzt und der schaute da mal rein und sagte, ja tatsächlich, Sie haben da Sand auf dem Trommelfell. Wie kommt's? Waren Sie in den Ferien? Und ich fand so, naja, lange Geschichte, machen Sie es einfach weg.
Damit sind wir schon fast bei einer der zentralen Szenen im Film. Der Benno, der geht zuerst zum Arzt und versucht herauszufinden, was los ist mit ihm. Und dann trifft er sich offenbar mit einem Psychologen oder Psychiater.
Interessante Metapher. Nein, ich meine es nicht als... Nein, also es ist keine Metapher. Mhm. Ich verliere tatsächlich Sand. Mhm. Also richtig. Mhm.
Ja. Mhm. Ja. Schönes Bild.
Es sind wirklich Szenen, die könnten aus einem Werbespot sein, die sind dermaßen einprägsam. Entsteht sowas auf dem Set?
Nein, das ist schon alles geschrieben, aber es wird erst lebendig, wenn man dann die... Und auch der Bert Schlatter zusammen mit dem Fabian Krüger, da mit dem Durislisch, das war wirklich extrem lustig, die zusammenzusehen. Und auch mit dem Psychiater, dem Urs Jucker. Und es war eigentlich sehr traurig, weil die haben so viel noch dazu gedichtet und improvisiert. Und wir haben uns alle kaputt gelacht. Und am Schluss im Film ist es halt nur ganz kurz, weil es halt das Tempo behalten muss und so. Aber das ist schon alles geschrieben, wie es was passieren muss, aber dann... Mit guten Schauspielern wird es dann erst gut.
Das bedeutet aber für Sie als Schauspielerin, dass Sie sich auf das Buch auch verlassen konnten. Oder gab es Momente, da dachten Sie, dieser Dialog funktioniert wahrscheinlich nicht, da müssen wir noch was ändern?
Nein, da konnte ich mich eigentlich sehr gut auf die Vorlage verlassen, weil Peter schreibt sehr genau und er hat wirklich ganz klare Bilder schon im Kopf und da kann man dann wirklich drauf aufbauen. Also es ist eigentlich eine schöne Art und Weise zu arbeiten.
Und das Fräulein da Capo, wie es jetzt existiert als Bühnenpräsenz, ist das eine Fortsetzung des Films? Hat der Film ihre Figur beeinflusst? Das wird man ja nicht so leicht wieder los.
Nein, will ich jetzt nicht sagen, dass sich jetzt da was verändert hat. Es ist eigentlich fließend. Also es war vorher schon die Figur, die es dann im Film ist und die sie dann auch jetzt wieder ist. Also es ist eigentlich das, was sich so ein bisschen durchzieht für mich.
Also wie Sie gesagt haben, Sie haben da etwas gefunden, das man nachher nicht mehr wegdenken kann eigentlich aus der Konstruktion. Mhm. Wo haben Sie sie denn gefunden?
Ja, das war vor 2007, war der kleine Privalo. Und da bin ich mit einer Kollegin hin und dann hat aber die Kollegin nur den zweiten Platz bekommen und die Irene damals schwanger hat den ersten Preis gewonnen. Und das hatte ich aber noch nie gesehen, war total originell und lustig und etwas Eigenes. Und dann später, als ich dann eben jemand suchte für die Rolle, ist sie, dachte ich, das wäre die perfekte Figur und habe sie dann gefragt, ob sie sich das zutrauen würde, im Film mitzuspielen. Und dann haben wir so ein Casting gemacht und dann dachte ich, doch, das kann sie. Und zu meinem großen Glück, wirklich.
Casting, gab es da auch ein Kombinationscasting, also Szenen zusammen mit Fabian Krüger, der den Benno spielt?
Genau.
Und das hat von Anfang an so wunderbar disharmoniert, wie am Anfang des Films disharmoniert.
Ja, kann man schon so sagen, irgendwie. Es hat irgendwie einfach gepasst. Ich habe zwar nach diesem Casting ging ich nach Hause und schrieb Peter ein Mail und sagte, ich kann das gar nicht. Das geht wirklich nicht, weil Fabian ist so gut und wenn man neben dem steht und versucht da was zu spielen, ich kam mir so komisch vor. Aber hat natürlich auch damit zu tun, dass das ist für mich ungewohntes Terrain. Und Peter sah das dann ein bisschen anders und ging da sehr hartnäckig an die Sache ran. Und schlussendlich fand ich dann doch irgendwie, ich könnte mir das schon vorstellen, weil mit dem Fabian, er hat mir da auch wirklich sehr helfen können, weil er hat ein großes Wissen, er ist wirklich ein großer Schauspieler und dann kann man sich dann auch das ein oder andere davon mitnehmen.
Fabian Krüger ist auch eine Entdeckung, so wie der ganze Film eigentlich aus fast lauter Entdeckungen besteht. Und bei ihm funktioniert das Ganze auf der ähnlichen Ebene wie auch bei Ihrer Figur. Das heißt, es wird zunächst einmal etwas behauptet, das offensichtlich nicht stimmt, aber das man dann der Szene wegen trotzdem glauben muss. Also er ist ein unangenehmer Zeitgenosse, Er benimmt sich ekelhaft, aber eigentlich ist er sehr attraktiv und wirkt auch liebenswert als Figur. Das ist dann genauso paradox, wie wenn er dem Fräulein da Capo sagt, du bist hässlich und untalentiert, weil es ist nicht zu überhören, dass die was kann, wenn man sie üben hört da unten. Nicht ganz einfach als Ausgangslage, wenn man diese Behauptungen in den Raum stellen muss und das dann auch noch glaubwürdig übers Kreuz.
Ja, kann man, ja, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Wir haben es, glaube ich, gut gemeistert, schlussendlich.
Und man muss das natürlich extrem hoch am Fabian anrechnen, weil wenn man eben die Figur auf dem Papier liest, dann ist er wirklich ziemlich unsympathisch. Aber weil der Fabian so einen riesen Charme hat und das auch so extrem charmant macht und man will ihm verzeihen, man glaubt, dass das noch irgendwie, dass er sich noch ändert oder dass da irgendwie noch was entstehen kann, mit dem steht und fällt der Film. Wenn man einem Hauptdarsteller nicht gerne zusieht, dann geht's nicht.
Ich habe ja gestaunt. Also je näher man dem Ende des Films kommt, desto mehr gleicht er einem großen Star des Kinos, Daniel Day-Lewis. Wenn er da steht in seinem Dirigentenanzug und dirigiert, ist er unglaublich attraktiv plötzlich. Ich weiß nicht, ich glaube, als Hauptdarstellerin hätte ich mich in dem Moment wahrscheinlich auch verliebt. Das wäre keine große Anstrengung mehr gewesen. Das ist die Magie des Films, aber kriegt man das auf dem Set hin, diese Magie?
Also diese Szene, die Sie jetzt gerade angesprochen haben am Schluss, als er als Dirigent da steht und wir spielen und das Orchester ist ja wirklich da und ich konnte da meinen Tango singen mit dem Orchester, das war für mich in dem Moment wirklich großartig. Also nebst alledem, dass da natürlich Kameras sind und man macht das 4-5 Mal oder 100 Mal, aber trotzdem, es war ein total magischer Moment für mich, einfach das zu erleben. Und ich glaube, es war dann wirklich auch für das ganze Set so ein bisschen speziell. Und ja, da muss man dann nicht mehr viel spielen, das ist dann einfach schön.
Das funktioniert ja auch so. Das Erstaunliche bei Komödien ist ja in der Regel, dass man ziemlich genau weiß, wo die hingehen. Es gibt keine andere Lösung, die müssen auf einen solchen Schluss zulaufen. Und dann ist man doch glücklich, wenn das Ganze aufgeht wie ein Blumenstrauß, der plötzlich zu leuchten beginnt. Und das ist so in diesem Film. Aber ich habe trotzdem gestaunt, weil sonst eigentlich an diesem Film alles anders ist als beim üblichen Schweizer Film. Es sind fantastische Figuren, es gibt fantastische Momente, es sind Konstruktionen, die eigentlich nichts mit unserem Alltag zu tun haben und dann doch wieder alles. Haben Sie sich da hingesetzt und gefunden, ich mache mal was ganz anderes? Wie kommt man überhaupt dazu, aus dem Alltagstrott des Erzählens auszubrechen, so wie Sie das hier gemacht haben?
Ja, ich versuche einen Film zu machen, der mir dann gefällt. Und mir gefallen solche Geschichten. Ich finde, man geht ins Kino, um weg vom Alltag zu kommen und was zu sehen, was man sonst nicht sieht. Aber es muss trotzdem stimmen und es muss trotzdem eine Geschichte sein, die dann am Schluss eben aufgeht, wie Sie gesagt haben, und dann darf man eben abweichen von der Realität ein bisschen, dass es halt Sachen passieren, die vielleicht nicht passieren würden in der echten Welt, aber trotzdem kann man in so einer Geschichte irgendwie etwas Wahrheit erzählen.
Nun könnte man sagen, Sie haben sich dieser Situation erst annähern müssen, weil Ihre vorherigen Langfilme, die kommen eigentlich alle aus einer konventionelleren Ecke von der Konstruktion her. Sie haben dann schon Ihre ganz eigene Handschrift. Mhm. Verflixt verliebt hat schon eine eigene Handschrift. Aber Love Made Easy ist eine Standardkomödie, könnte man sagen. Und Vitus, so schön der Film ist, ist von der Grundkonstruktion her auch eine Geschichte, die man eigentlich schon kennt. Also die Geschichte des Wunderkinds, das dann aussteigt und dann schließlich doch wieder da ist. Mussten Sie sich den Mut zuerst erarbeiten, um etwas völlig Verrücktes zu machen?
Ja, ich weiß nicht. Ich war immer überzeugt, dass das geht. Und ich finde, obwohl es sich verrückt anhört, es ist ein Märchen, aber es hat trotzdem mit der Realität zu tun. Ja, ich habe immer daran geglaubt, dass das funktionieren kann.
Nun haben Sie noch Hilfe. Also Ihr Produzent ist David Luisi, das ist Ihr Bruder, oder?
Ja, das ist richtig.
Ein Familienteam.
Ja, das ist natürlich die ideale Konstellation, weil eigentlich ist ja traditionell ist ja der Produzent eigentlich der Boss, das wissen viele nicht, aber im normalen Fall wird der Regisseur angestellt vom Produzenten und wenn der Produzent nicht zufrieden ist, dann wirft er den Regisseur raus und das will man ja nicht als Regisseur. Darum ist es gut, wenn man zwar diese Hilfe hat von einem Produzenten, aber dass das totales Vertrauen da ist, dass man weiß, dass man nicht entlassen wird.
Und wie ist das, wenn man so einem ein Familienclan gegenübersteht bei der Arbeit, die sind ja grundsätzlich stärker. Also auch ganz abgesehen davon, dass sie einen angestellt haben, sind sie auch bei jeder Entscheidung stärker. Ist das?
Ja, das ist so, obwohl ich habe mich eigentlich vor allem mit Peter kurzgeschlossen. David hat sich da sehr im Hintergrund gehalten. Was jetzt die Arbeit mit mir angeht, da waren wir wirklich eigentlich, Peter und ich, das Team mit der Filmcrew zusammen.
Jetzt noch schnell eine kleine Kurve ins Ausland. Der Film ist in Deutschland sehr erfolgreich angelaufen, aber unter einem ganz anderen Titel. Ein Sommersandtraum. Das ist eine etwas holprige Konstruktion. Warum denn das?
Ja, also die deutschen Verleiher in Deutschland, Österreich, die wollten den Film ins Kino bringen und haben dann aber gesagt, ja, wir möchten gerne den Film synchronisieren und wir möchten einen anderen Titel. Sind Sie damit einverstanden? Und ich habe ihnen dann gesagt, ja, ihr seid die Profis. Wenn ihr denkt, ihr möchtet einen anderen Titel, dann könnt ihr das machen, weil ich freue mich, wenn der Film gesehen wird in Deutschland. Sie dachten, es sei mit E.T.A. Hoffmann, mit dem Sandmännchen, mit einem Film mit Götz-George, der von 18 Jahren mal war. Dachten sie, alles das zusammen lenkt zu stark ab.
Falsche Erwartungen. Aber die Synchronisierung, haben Sie die durchgezogen? Haben Sie die selber gemacht?
Die hat Irene und der Fabian selber, ja.
Ich habe jetzt die deutsche Version nicht gesehen und nicht gehört. Ist das das übliche Schweizerdeutsch, Hochdeutsch?
Nein, wir haben eine richtig deutsche Version gemacht. Aber ich habe sie auch noch nie gesehen.
Aber im Studio die ganzen Dialoge alles noch einmal nachgestellt.
Alles nochmal genau, nachgesprochen.
Macht wahrscheinlich Spaß, wenn man sozusagen eine zweite, verbesserte Auflage machen kann.
Ja, ob es dann besser ist, das weiß ich natürlich nicht. Das ist halt für mich eh immer ungewohnt, das Bühnendeutsch zu sprechen. Ich bin da sehr schweizerisch veranlagt. Aber nein, es war natürlich interessant, war spannend, mal sowas zu machen.
Und dann gibt es ja noch einen englischen Titel, der ist im Moment wahrscheinlich hypothetisch. Ich weiß nicht, ob der Film schon verkauft wurde in englischsprachige Länder. Das ist The Sandman and the Fräulein,
glaube ich. The Fräulein and the Sandman.
Nicht schlecht, da sind sie sogar im Titel drin.
Nicht schlecht, ja.
Genau, das war die Lösung des Weltvertriebs. Die dachten, dass das einfach das Fräulein ist wie Mademoiselle. Das kommt gut an und es hat auch so ein bisschen einen Amelie-Charme. Und das ist der internationale Titel, unter dem er jetzt die Show so verschiedene, vor allem in den nordischen Ländern kommt das Film sehr gut an und Norwegen und Schweden und so, die überlegen sich jetzt auch, das ins Kino zu bringen, warten jetzt aber noch auf den Schweizer, wie es in der Schweiz läuft. Und in Amerika heißt der Film The Sandman. Also hat eigentlich zu viele Titel.
Dann fehlt eigentlich nur noch der letzte große Schritt, dass er ein riesiger europäischer Erfolg wurde und dann ein amerikanisches Remake ins Haus stünde. Wie würden Sie sich dem gegenüberstellen?
Ich stelle mich dem Problem, wenn es dann dasteht.
Warten wir den Erfolg in der Schweiz ab. Ich bin ziemlich sicher, dass sich der einstellen wird. Überall, wo ich die Leute jetzt gesehen und gehört habe zu dem Film, waren sie wirklich positiv überrascht. Ich auch. Ich habe mich extrem gefreut. Und Sie, Peter Luisi, sind jetzt schon fast ein internationaler Erfolgsregisseur. Macht das die nächste Produktion einfacher? Können Sie das schon sagen?
Also ich glaube, mit jedem Film wird man einfach erfahrener und somit besser und somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten Film machen kann. Aber ich glaube, jeder Film ist ein neuer Challenge und jetzt hoffe ich, dass ich weiterarbeiten kann als Filmemacher. Ja.
Dann ganz zum Schluss noch eine Art Gretchenfrage. Irin Brücker, haben Sie schon mal mit jemandem synchron geträumt? Können Sie sich an etwas erinnern?
Kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass ich schon aufgewacht bin und wirklich geguckt habe, ob das jetzt nicht wirklich so ist. Also als ich mal vom Fliegen träumte, mich so ganz sachte vom Boden abheben konnte, stieg ich am Morgen aus dem Bett und habe es ausprobiert. Das schon.
Peter Luisi?
Ja, ich hatte schon mal den gleichen Traum wie mein Vater an der gleichen Nacht. Das war schon spannend. Aber ich glaube nicht, dass das die Norm ist. So.
Sonst hätten wir dann Copyright-Probleme. Ich danke Ihnen, Irin Brücker, Peter Luisi, und ich danke Ihnen beiden auch für den Film.
Vielen Dank.
Danke vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.